Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Willkommen zu unserer bereits 29. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Wie immer der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Teil des Global Incubator Network Austria Teams. Und gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die Chinzhen-Regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Fabian, welchen Experten haben wir heute zu Gast bei uns im Podcast?
Unser heutiger Gast ist ein alter Bekannter von mir, Marcel Rasinger, CEO of Genten. Er war 8 Jahre beim Außenwirtschaftscenter Tokio und dann zog es Marcel in die Selbstständigkeit, in welcher er seit über einem Jahr ausländische Unternehmen und insbesondere Startups beim Markteintritt in Japan unterstützt. Und mit Marcel sprechen wir über Fundraising in Japan. Also an alle Startups, die wissen wollen, worauf man beim Fundraising in Japan achten muss, für die ist Marcel genau die richtige Ansprechperson.
Ja, servus Marcel, freut uns, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast zu einem ganz wichtigen Thema für viele Startups, Fundraising in Japan. Bevor wir einen Deep Dive machen in die ganzen Themenblöcke, vielleicht kannst du dich ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Wir haben ja beide auch eine gemeinsame Außenwirtschaftsgeschichte.
Ja, so ist es. Ja, danke Fabian. Also ich bin jetzt 8 Stunden voraus in Japan und habe schon den ganzen Tag gearbeitet, aber freue mich natürlich, euch noch einmal hier zu begrüßen. Ich habe noch bis letztes Jahr bei der Außenwirtschaftscenter Tokio gearbeitet und habe mich jetzt letztes Jahr selbstständig gemacht, und zwar mit der Firma Genten. Was ich mit dieser Firma mache, ist ganz einfach erklärt. Also ich habe gesehen, der Bedarf von ausländischen Startups und Firmen, die in Japan den Markteintritt machen wollen, sind sehr zahlreich, und da wollte ich halt den Versuch machen, natürlich hier aktiv den Leuten beim Markteintritt zu helfen und vor allem Startups natürlich aus Europa, die in Japan Fuß fassen wollen.
Super, perfekt. Karina, sollen wir dann gleich reinstarten in das Thema Fundraising in Japan?
Definitiv, lieber Fabian. Ich glaube, wir haben heute einen echten Experten hier mit Marcel.
Ja, jetzt übertreibst du.
Und nein. und deswegen würde ich sofort starten. Und zwar kriegen wir bei Gin auch immer wieder die Frage, wie schaut es denn aus mit japanischen Investoren? Man kennt halt Softbank und so weiter, aber wann ist es denn wirklich sinnvoll, dass man japanische Investoren an Bord holt?
Ja, gleich mal eine sehr gute Frage. Und zwar, also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall kein Markt, wo man gleich am Anfang einsteigt. Da ist es in Europa sicher zielführender, aber wenn dann die Firmenkriegskasse sozusagen voll ist und wirklich der japanische Markt angegangen werden will, dann macht es natürlich Sinn, hier einen lokalen Investor zu suchen, weil man kann sich sicher vorstellen, in Japan jetzt mit einem Produkt oder mit einem Service hier zu starten, ist sehr, ja, kostenintensiv, weil man braucht dann ein entsprechendes Marketing und die ganze Maschinerie für PR und Kundenservice. Und wenn man das nicht hat, dann ist es natürlich gegen die hiesigen Platzhirsche jetzt da sich behaupten zu können, sehr schwierig. Und was ich vielleicht noch als zweites empfehlen würde, ist, wenn quasi die Marke, also der eigene Firmenname, halbwegs etabliert ist, dann macht es schon Sinn. Ich nehme da gerne eigentlich Apple als Beispiel. Also Apple hatte das Glück, dass sie von Softbank entdeckt worden sind, beziehungsweise die haben dann früh genug miteinander gesprochen, und Softbank hat den Markenwert sehr gut verstanden von Apple und hat einen Exklusivvertrag sich ausverhandelt, dass sie als einziges quasi Apple iPhones hier in Japan vertreiben können. Und das war natürlich der Coup von Herrn Son, weil schnell haben dann die Japaner auch von Hollywood-Stars gehört, die ein iPhone haben. Und das war genau das, wo Softbank gesagt hat, ja, und Apple iPhone kriegt ihr nur bei uns.
Mhm. Spannend, sehr strategisch, wie man sie kennt.
So ist es.
Definitiv. Okay, also du sagst, wenn man jetzt mal startet im japanischen Markt, dann ist es eben eh noch nicht so wichtig, dass man einen japanischen Investor hat. Aber wenn es dann vielleicht bereits etabliert ist, das Unternehmen, dann ist es schon sinnvoll. Mhm. Und ist es eher so, dass man sagt, okay, ich suche jetzt nach CVCs, die mir einfach auch strategisch helfen können? Oder siehst du klassischerweise normale VC-Fonds, die investieren in ausländische Startups?
Ja, also der Trend geht jetzt auch hier in Japan, dass ausländische VCs hier investieren, was es vorher nicht gegeben hat. Also da tut sich schon einiges an Investitionskapital zusammen, aber es ist noch immer noch nicht so groß wie Europa. Das heißt, das ist der Grund, wieso ich auch gesagt habe, in Europa ist man da wahrscheinlich auch in derselben Zeitzone und Kultur etwas besser aufgehoben. Aber ja, hier in dem Bereich tut sich jetzt immer mehr was. Leider haben wir auch hier das Covid-Problem, beziehungsweise SARS-CoV-2, und da muss man halt abwarten. Ich hoffe, dass es jetzt nicht dazu führt, dass es etwas den Markt, soll ich sagen, abkühlen lässt.
Mhm. Ja, hoffentlich nicht. Problem besteht eh fast weltweit. Also da sitzen wir alle im gleichen Boot.
So ist es.
Die asiatischen Märkte sind uns eh wahrscheinlich ja weiter voraus als hier in Europa. Aber was ich dich noch fragen wollte, und Fabian, das interessiert dich wahrscheinlich auch, wie oder wo fängt man denn an mit der Suche nach japanischen Investorinnen oder Investoren?
Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also es ist selbst für hiesige Startups recht schwierig, an die Business Angels oder Angel Investors ranzukommen, weil es ist doch eher so, dass es mehr Startups gibt als Investoren. Weil hier in Japan ist diese Investmentkultur oder dieser Spirit, so wie in Silicon Valley halt, bei weitem nicht etabliert. Und es gibt nur ganz wenige. Also die wenigen Investoren haben natürlich den Luxus, quasi sich aus ihren vertrauten Kreisen diese Informationen von Startups zu sammeln und dann quasi sich nur die Rosinen rauszupicken. Und gerade für Newcomer ist es natürlich schwierig, da in dieses Netzwerk, in dieses Ökosystem reinzukommen. Vor allem auch sind diese Investoren nicht allzu risikofreudig, in ausländische Startups zu investieren. Einerseits aufgrund der Sprachbarriere, als auch wegen des Kapitalrisikos. Und jetzt, ja, eigentlich auf Events zu gehen und dort dann bei Networking-Events erst einmal Kontakte zu knüpfen, bei Pitching-Events sich sichtbar zu machen, das wäre eigentlich meine Empfehlung, was natürlich aufgrund der jetzigen Covid-Situation halt auch wiederum schwierig ist, da jetzt, weil alles auf online umgestiegen ist und hier, da sehe ich schon sehr stark diese Schwierigkeit.
Mhm.
Aber auch hier in Japan gibt es das Plug and Play, wo natürlich Jin auch einen guten Kontakt hat mit dem Go Silicon Valley Programm. Und die haben zum Beispiel hier in Japan ein so Shared Office, und da sich reinzusetzen und mit den Leuten halt zu netzwerken, das ist wahrscheinlich auch ein guter Weg. Ja.
Mhm.
Ich glaube, was wir da mitnehmen können, Marcel, ist, ein Quick Win wird es nicht geben in Japan, oder? Aufgrund der Beziehungsorientierung, aufgrund des relativ kleinen Pools an Investoren, die auch an ausländischen Startups interessiert sind. Das heißt, was man den Startups auf jeden Fall mitgeben könnte, ist, erwartet nicht, dass ihr nach Tokio fährt und dann am zweiten Tag lernt ihr schon den besten VC der Welt kennen, oder?
Also so ist es, ja. Also es ist immer dieses Trade-off. Natürlich in Silicon Valley gibt es mehr Investoren, aber da gibt es auch noch mehr Konkurrenz quasi. Und da zum Schluss zu kommen, da wird ja wirklich mit Ellbogen und alles gekämpft. In Japan ist es natürlich nicht so aggressiv wie in Silicon Valley, aber dafür gibt es halt viel weniger. Also da jetzt an die ranzukommen, ist dann eher die Schwierigkeit.
Mhm. Und du hast davor eben Pitching-Events genannt. Jetzt ist mir eben aufgefallen, dass wenn ein japanisches Startup pitcht im Vergleich zu einem europäischen oder eben österreichischen, amerikanischen rede ich gar nicht, aber ist das immer ein kompletter Unterschied. Also so quasi japanische Startups sind eher zurückhaltend, mehr auf die Technik fokussiert und weniger auf das Marketing, bla bla, was natürlich bei uns auch wichtig ist. Aber was würdest du da den Startups empfehlen? Also sollen sie da die japanische Variante wählen und sich anpassen oder führt das dann dazu, dass sich der Investor denkt, oh Gott, die versuchen jetzt hier einen auf Japan zu machen? Wie schätzt du das ein?
Also ich finde, authentisch zu sein ist das Wichtigste und man muss jetzt nicht irgendwie versuchen, japanisch zu sein. Ich glaube, da ist es reicht, dass wenn man die europäische Art einfach nicht zu marktschreierisch zu sein wie, sagen wir mal, USA, aber doch einfach kompetent und selbstbewusst und das einfach rüberbringen. Ich habe halt öfters jetzt auch bei so Conference Calls von österreichischen Startups gegenüber japanischen Corporates. Und ich finde gerade auch, wenn man dann mit Ingenieuren, also Technikern und so spricht, ist das viel wichtiger als dieses, sagen wir mal, etwas pompöse, wo man sich Superstar, ganz top, beste darstellt, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel auch für die Japaner.
Ja, also ein Tipp an dieser Stelle an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Gibt es sonst noch etwas, auf das man achten muss, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht im Vergleich zu Europa ganz, ganz, ganz anders. Also sei es jetzt bei der Due Diligence oder wie macht man eine Startup-Bewertung in Japan, also diese Dinge.
Naja, das sehe ich jetzt nicht so unterschiedlich, aber natürlich, wenn man in Japan dann einen Investor haben will und raisen will, denke ich mir schon, dass man einen CEO oder zumindest eine Person im C-Level haben muss, der Japanisch spricht. Weil, kannst du dir gut vorstellen, das ist halt wirklich wie eine Ehe natürlich mit dem Investor. Und wenn da sprachlich doch die meisten Japaner kein Englisch oder recht schlecht Englisch können, wenn es da dann natürlich einen CEO hast, der Japanisch spricht als Startup, ist natürlich von enormem Vorteil. Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung nur von drei japanischen Startups sprechen, wo Ausländer quasi als CEO sind und die sprechen alle exzellent Japanisch. Und das ist schon ausschlaggebend.
Okay, ja, definitiv. Also die Sprache ist natürlich sehr wichtig und ist halt dann, wie du gesagt hast, das ist halt eine längerfristige Beziehung oder das sollte halt das Ziel sein, dass man sich halt auch gut versteht und auf einer Wellenlänge ist. Und da sollten eben solche Barrieren weniger Rolle spielen, denke ich mal. Ja, Fabian, was mich noch interessiert und Marcel ist, gibt es auch Public Funding, also von der japanischen Regierung. Bei uns in Europa gibt es ja einige Initiativen von europäischer Seite oder auch eben von der österreichischen Seite. Ja. Wir haben die Venture Capital Initiative oder den Business Angel Fonds. Gibt es sowas Ähnliches auch in Japan?
Ja, ich glaube, du kennst die New Energy and Industrial Technology Development Organization, kurz NEDO. Das ist quasi die staatliche Förderstelle. Und da ist, ich glaube, auch die FFG quasi noch in guten Kontakt. Und also NEDO ist quasi die Förderstelle und die ist dem japanischen Wirtschaftsministerium, also kurz wieder METI, untergestellt und die fördert halt hauptsächlich so Technologies und die halt langfristig Zukunftsaussichten haben. Also das Selektionsprogramm ist sehr, sehr streng, aber wenn man zugelassen wird, dann kriegt man Förderungen bis zu 2/3 des Investitionsbetrags und maximal bis zu 200 Millionen Yen. Das sind circa 1,6 Millionen Euro und das über einen Zeitraum von 1,5 bis 2 Jahren. Ja, aber da muss man auch sagen, je nach Vertical, in welchem Bereich man jetzt aktiv ist, schwankt natürlich der Betrag, wie viel man maximal bekommen kann.
Ja, und ich war einmal bei NEDO, das war auch eine spannende Erfahrung. Also das sind wirklich, also es ist eine etablierte Institution, wo alles seine Regeln hat und das ist nicht so wie man sich das vielleicht bei uns vorstellt, so. Ja, man geht dahin, es ist alles ganz formell. Es war wirklich eine tolle Erfahrung, das zu sehen.
Okay.
Ja, genau. Okay, Fabian, was haben wir noch für Marcel? Was interessiert uns?
Ja, generell vielleicht das Geheimnis japanischer Unicorns.
Ja.
Welche gibt es?
Ui, da komme ich voll ins Kreuzfeuer.
Gibt es überhaupt welche?
Genau, das ist genau. Also ich glaube, die Japaner sprechen jetzt von 3 Unicorns. Und zwar 2018, glaube ich, war Mercari. Die sind auch in Amerika am Markt. Und das ist eine App, eine Flohmarkt-App, wo du deine Sachen einfach über die App verkaufen kannst. Mittlerweile bieten sie auch Cashless Payment an. Also das war einer der Unicorns. Und dieses Jahr sind, glaube ich, sogar, oder letztes Jahr, sorry, sind 2 noch dazugekommen. Eine, die nennt sich Free, also frei mit 3e geschrieben. Ist eine Buchhaltungs-App eigentlich, Buchhaltung-SaaS-Lösung. Und dann noch Sansan. Und Sansan ist ein Startup, das bietet eigentlich eine Visitenkarten-App an. Also du kannst deine Visitenkarten einscannen und das erkennt es. Und ja, du kannst dann deine Visitenkarten von deinen Kunden managen. Nur, ich glaube, jedem ist jetzt mal einiges aufgefallen. Also es sind SaaS-Lösungen recht stark jetzt im Kommen und sind halt Unicorns. Aber an und für sich vom Business-Modell her oder so ist es jetzt nicht irgendwas bahnbrechend Neues. Ich glaube, Geheimnis japanischer Unicorns würde ich jetzt mal so definieren, dass die halt auf was Stinknormales gesetzt haben, gut kommuniziert haben und das halt recht breit und entsprechend konstant dann ihrem Ziel gefolgt sind. Und Japan ist doch in der Hinsicht ein recht konservatives Land, wo man dann eher mit verständlichen Lösungen mehr Erfolg hat. Weil, sorry to say, ich meine, Business Cards, ich weiß nicht, ob Leute noch Business Cards verteilen in Europa oder Amerika. Da geht es eher um die Kontakte über LinkedIn.
Ja.
Und ich meine, auch wenn jetzt Business Cards verteilt werden, dass man da so viel Geld raisen kann oder halt so seinen Kapitalwert bekommt, so einen hohen, glaube ich, das ist wirklich nur in Japan möglich.
Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen das Überbleibsel in der asiatischen Welt mit mit dem hohen Stellenwert der Visitenkarten, nicht?
Genau.
Wo ich in Österreich oft gar keine mehr bekomme oder auch bei unserem Go Shenzhen Programm, bei unserem Workshop, Carina, habe ich keine einzige Visitenkarte bekommen.
Ja, WeChat-Code.
Ah, wow.
WeChat-Code, ja.
Ja. Yeah.
Genau.
Spannend. Also geht schon eher Richtung Bürokratieerleichterung, kommt mir so vor. Also in Japan ist das doch schon noch sehr verbreitet, glaube ich. Und ja, spannend zu sehen. Ja.
Marcel, eine Frage, die ich noch hätte. Haben die dann von Anfang an zum Beispiel strategische Partner gehabt, der großen Firmen vor Ort in Japan? Oder haben die das dann alleine hochgezogen?
Sehr gute Frage. Also oft sind bei diesen Firmen, zum Beispiel, ich glaube, Free, der Gründer von Free war ehemals Banker. Das heißt, der hat quasi sein Netzwerk schon gehabt und hat dann quasi als Startup begonnen, hatte aber quasi schon eine Vertrauensbasis zu seinen, wie soll ich sagen, zu seinem alten Netzwerk, die dann quasi Kunden geworden sind. Und genauso hat es Sansan gemacht. Das war einer, glaube ich, der in einem großen japanischen Handelshaus gearbeitet hat und dementsprechend auch wieder Kontakte hatte. Und wie er dann halt sein Startup begonnen hat, hat er natürlich zuerst dort mit den OBs, also den Old Boys, also den Leuten aus der Alumni, aus dieser Firma, noch den Kontakt beibehalten und hat es so geschafft, ja.
Ja, ich glaube, es ist schwer, einfach hinzukommen und sofort irgendwie zu glauben, dass man eben Investments bekommt. Also ich glaube, Netzwerke ist nach wie vor das A und O.
Absolut.
Auch in Japan. Was mich noch interessieren würde, wenn wir vielleicht wieder etwas zurückkommen zum Thema VCs. Hast du irgendwie ein Gefühl, wie sich die Investmentstrategien unterscheiden von japanischen VCs, CVCs? Wenn du sie vergleichst mit europäischen, also so von der Mentalität her oder von der Kontrolle, Bewertung ist auch immer ein sehr wichtiges Thema.
Ja, da kann ich jetzt auch nur aus meinem Gefühl her sprechen. Also bei CVCs merke ich halt natürlich, das sind meistens Firmenangestellte, die halt quasi beauftragt werden, dann den CVC zu führen, so ganz grob gesagt. Und ein Angestellter, noch dazu in Japan, ist halt sehr risikoavers. Das heißt, wenn die dann ein CVC führen, natürlich, wenn du nichts machst, dann kannst du auch nichts falsch machen. Somit merke ich schon, dass da irgendwie auch eine gewisse Rigidität da ist beim CVC. Ich sage jetzt nicht alle, aber da muss man halt vorsichtig sein, ob man jetzt mit jemandem ist, der wirklich aktiv, dynamisch was vorantreiben will oder nicht. Da ist man wahrscheinlich bei VCs eher besser aufgehoben. Aber auch hier, ich kenne jetzt nicht europäische VCs so gut, aber die sind doch sehr, sehr vorsichtig, wollen sehr, sehr viele Termine, sehr, sehr viel Fragen, sehr, sehr viel Informationen bekommen. Und es dauert halt schon sehr lang bis zum Entscheidungsprozess.
Also definitiv Geduld mitbringen, ja, würde ich mal sagen. Aber das ist eh angebracht, wenn man einen neuen Markt erobern will, dorthin internationalisieren will, expandieren. Ja.
Also noch eins, was ich sagen kann, ist zum Beispiel, ich glaube, Rakuten ist auch in Österreich bekannt. Die haben dann auch mittlerweile Blut geleckt und wollen so wie Softbank halt so erfolgreich werden und haben angefangen, in Startups zu investieren. Und was die zum Beispiel gemacht haben, sind, sie haben versucht, an interessante Investments ranzukommen, aber nicht als Lead-Investor, sondern als Co-Investor. Und da habe ich auch gehört, das ist ganz anders bei europäischen Investoren, weil meistens ist es so, wenn du das meiste Geld Investment bringst, ja, dann willst du natürlich Lead-Investor sein. Aber die Japaner, Rakuten, hat gesagt, nein, ich bringe das meiste Geld, aber bitte Lead machst du. Also hat dann meistens einen erfahrenen anderen Lead-Investor, einen ausländischen, reingeholt, um quasi dann in diesem Projekt zu lernen. Mittlerweile hat sich das vielleicht schon geändert, dass sie selber auch mal Lead-Investor sein wollen, aber das ist was sehr Japanisches eigentlich, was man sonst nirgendwo sieht.
Spannend, das habe ich noch nie gehört, aber das ist, drückt sehr gut aus.
Ja.
Also das ist wirklich interessant. Oder Fabian, hast du das gewusst?
Nein, aber es ist, glaube ich, ein gutes Spiegelbild von all den Dingen, die wir jetzt so gehört haben in dem Japan-Podcast, dass dieses Understatement halt, man möchte noch lernen, man tritt vielleicht einen Schritt zurück, anstatt dass man einen Schritt auf jemanden zugeht.
Genau.
Aus Höflichkeit, das spiegelt das, glaube ich, auch ganz gut wider.
Genau.
Finde ich eigentlich ganz charmant und sympathisch, nicht? Weil oft fährt man einem mit einem mehr oder weniger mit dem Finger ins Gesicht, anstatt dass man einen Schritt zurück macht. Und das ist, glaube ich.
Es ist sehr japanisch, ja.
Habe ich noch nicht gehört, aber macht Sinn, ja. Absolut.
Definitiv, definitiv. Ja, was wir noch fragen könnten, den Marcel, wie schaut denn so der Markt aus? Also sind es eher Later-Stage-Investments mit größeren Ticket-Sizes oder funktioniert auch der Business-Angel-Markt sehr gut? Da unterscheiden sich ja die asiatischen Länder sehr stark voneinander. Mhm. Hast du da eine Einschätzung, wie das in Japan typischerweise aussieht?
Ja, also definitiv Later-Stage haben immer bessere Chancen, hier in Japan auch recht ordentliche Summen an Investment zu bekommen. Also ich glaube, Startups, die jetzt 5 bis 7 Jahre am Markt sind, haben jetzt 2019 im Schnitt circa 2,7 Millionen US-Dollar an Investments erhalten. Also es ist schon mal ganz okay, denke ich mir. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen bei dieser Zahl, weil es eine Spaltung gibt zwischen den ganz wenigen, vielleicht 2 Startups, die dann so Beträge mit 10 Millionen US-Dollar bekommen und dann der Rest eigentlich kleineren Beträgen, so weniger 1 Million Euro. Also es gibt halt nicht so eine Mitte. Es ist entweder du kriegst ganz viel oder du kriegst halt ein bisschen was. Und da.
Okay.
Und vielleicht, was man hierzu noch sagen sollte, ist, in Japan ist es eher als Erfolg oder Ziel gesehen, möglichst schnell den Börsengang zu schaffen. Weil der Eintritt in den Index, Mothers Index, ist recht einfach und da kommt man recht leicht rein. Und das sehen dann viele Investoren und auch Startups als Ziel, das zu schaffen. Das heißt, natürlich kannst du dann, hast du nicht so einen hohen Wert, da bist du vielleicht bei 1 Million Euro oder 10 Millionen Euro.
Mhm.
Und also echte Unicorns würde ich eher so sagen bei 100 Millionen Euro, aber so lange warten die halt nicht. Wie ist es in Europa?
Ich würde sagen, zumindest in Österreich, ganz anders. Also Börse ist bei uns wirklich ein Topic. Ich glaube, es gab kein Startup, das an die Börse gegangen ist in Österreich. Also soweit ich jetzt weiß, hoffentlich sage ich nichts Falsches, aber es gibt ja eh immer wieder Versuche, auch von der Börse in Österreich, eben zu sagen, okay, wir erleichtern den Börsengang, aber mir wäre nichts bekannt. Also das ist bei uns irgendwie, ja, in Amerika ist es auch irgendwie Thema, wenn sie ein bisschen älter sind, reifer, also es machen viele den IPO, aber bei uns ist das irgendwie kein Ziel oder vielleicht ist es ein Ziel und es ist nur nicht erreichbar. Mhm. Aber die allerwenigsten Startups machen das. Die meisten machen einen Exit vorher, verkaufen an ein Corporate oder ja, sonstiges. Aber
ja, geht auch um die Ticket-Sizes nicht. Also das muss man ja auch, ich meine, das ist nicht nur aufgrund der hervorragenden TV-Show, die da in deutschsprachigen Medien herumgeht, glaube ich, relativ klar, dass die Ticket-Sizes in Österreich vor allem überschaubar sind, sagen wir mal so.
Genau.
Oder Carina?
Definitiv, wir haben einen super gut funktionierenden Early-Stage-Finanzierungsmarkt. Mhm. Also es gibt sehr viele Business Angels, es gibt von öffentlicher Seite extrem gute Unterstützungen für die ersten Jahre. Mhm. Aber dann, wenn es halt um Later-Stage-Investments geht, ist es halt fast schon in Europa schwer. Ja. Dann muss man halt schauen, wo geht man hin. Mhm. Also deswegen gibt es auch Gin. Wir wollen ja auch mehr Investments, vor allem aus Asien, Later Stage Investments. Oder halt man geht nach Berlin, London, in die USA, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ja, Europa ist definitiv noch Handlungsbedarf nach Later Stage Investoren. Ja, definitiv.
Marcel, eine Frage. Gibt es auch so ganz berühmte Angel Investors, die man auch mit Namen kennen? Ich meine, wo ich schon gerade gesprochen habe von der österreichischen oder auch in Deutschland gibt es das oder auch in Amerika, gibt es ja dann immer so diese tollen TV-Sendungen, wo man sich dann relativ gut auch der Öffentlichkeit präsentieren kann. Gibt es sowas auch in Japan?
Ja, es gibt einen, der Horiemon nennt er sich, das ist ein Nickname, der damals bei der ersten Internetblase halt sehr erfolgreich war mit seiner Firma Livedoor. War dann nicht so ganz koscher und der musste dann in den Knast. Also, aber das überrascht mich halt jedes Mal. Der ist natürlich, der hat abgesessen und ist dann wieder rausgekommen. Normal bist du eigentlich sozial abgeschrieben und aus, aber der hat es irgendwie geschafft, seine eigene Community da aufzubauen und investiert auch in sehr viele Startups und ist auch recht präsent in der Szene. Und das ist einer. Und natürlich dann Son Taizo. Son Taizo ist der jüngere Bruder von Masayoshi Son, der CEO von SoftBank. Der ist auch recht aktiv, aber der investiert viel auch im Ausland. Also sicher einige japanische Startups, aber doch deutlich mehr im Ausland, ja. Also das sind so wirklich die namhaften. Ah, und dann gibt's noch den Herrn Maezawa, der hat mit seiner Firma halt, wie hieß die nochmal? Also im Apparel-Bereich, also in der Bekleidungsindustrie, sehr viel, sehr erfolgreich und sehr viel Kohle gemacht. Und der hat jetzt auch seinen eigenen Venture-Fund aufgestellt. Also da tut sich einiges.
Mhm. Ja, das ist gut zu hören. Gibt es sonst noch, vielleicht jetzt nicht im Angel-Investor-Bereich, aber VC-Fonds außer SoftBank, die kennen wir, die man unbedingt kennen muss in Japan, also die in der Szene einfach so etabliert sind?
Ja, also kurz zu SoftBank Vision Fund, die sitzen ja in London und die investieren gar nicht in Japan. Also die haben ziemlich klar gesagt, also AI ist die Zukunft und sie investieren in AI-Startups, die mindestens 100 AI-Ingenieure haben. Ansonsten ist das nicht ernst zu nehmen. Also sehr viel in China und so und Amerika.
Okay.
Sonst namhaft, ja, ich meine Salesforce, glaube ich, kennt jeder, Salesforce Venture, dann gibt es Globis Capital Partner, Jafco sollte man auf jeden Fall wissen, ist eigentlich der größte japanische Fund in dem Bereich und ja, mit ca. 61,4 Milliarden japanische Yen, also die haben, PayPal, Ventures. Ich glaube, Google ist auch mit ihrem Venture-Arm hier, wenn es interessante Startups gibt. Ja, da gibt es schon einige. Also ich glaube, es wird sicher mehr in dem Bereich.
Mhm. Ist gut zu hören, dass es wächst. Mhm. Genau. Jetzt ist mir die Frage entfallen, Fabian. Jetzt hatte ich schon eine vorbereitet, die ich dich die ganze Zeit fragen wollte und jetzt fällt sie mir nicht mehr ein. Okay. Naja, wird nicht so wichtig gewesen sein. Es ist immerhin noch früh in Österreich. Genau. Ja, okay. Fabian, haben wir noch Fragen an den Marcel?
Ich glaube, wir haben relativ viele Themenblöcke abgearbeitet, von der Frage, ab wann es Sinn macht, japanische Investoren an Bord zu holen. Mhm. Wie geht man überhaupt mit der Suche um? Besondere Themen zum Raisen haben wir diskutiert, wir haben über das Public Funding gesprochen, ein bisschen über die Unicorns. Ich glaube, wir haben die meisten Themenblöcke, die wir uns so vorgenommen haben, abgearbeitet im klassischen Sinne. Lieber Marcel, gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du unbedingt noch loswerden willst, bevor wir zu deinem Insider-Tipp kommen?
Ach so, ja. Naja, Runtastic, glaube ich, ist für jeden ein Begriff als Erfolgsstory in Österreich.
Ja.
Und Runtastic hat es ja auch in Japan geschafft. Zwar jetzt nicht, wie soll ich sagen, ist eine eigene Story. Die wurden von NTT Docomo gefunden. Das ist der größte Mobilfunkanbieter Japans. Und NTT Docomo hat jetzt nicht in Runtastic investiert, sondern die haben eine Fitness-App gebraucht für ihr eigenes Docomo-App-Angebot für ihre, ich sag mal, langjährigen Kunden. Und das war eigentlich sehr erfolgreiche Kooperation, was natürlich entsprechend viele Users Runtastic gebracht hat und sicher wesentlich war, ihren Wert zu steigern, das letztendlich, wie alle wissen, natürlich von Adidas dann quasi aufgekauft wurde.
Mhm. Ja, spannend. Also ich glaube, diesen Japan-Bezug zu Runtastic kennen die wenigsten. Das war, oder Carina?
Ja, definitiv. Und mittlerweile habe ich mein Gehirn angestrengt und mir ist die Frage wieder eingefallen.
Ah, sehr schön.
Genau, vielleicht sollte ich mir einfach Notizen machen, dann wäre es einfacher. Mhm. Was glaubst du denn noch, vielleicht so als Vorabschluss ganz schnell, warum denn japanische Startups sich so schwer tun beim Internationalisieren? Oder kennst du viele, die es geschafft haben? Das ist mir einfach in meiner Zeit aufgefallen, dass es eben schon klar, Japan ist eine Insel, eine große und Sprachbarrieren, aber das gibt es ja in anderen Ländern auch, theoretisch, mit Sprachbarrieren und so weiter. Aber was wäre denn deine Einschätzung noch? Weil wir eben davor gesprochen haben, es gibt einige Fonds, die investieren gar nicht mehr in japanische Startups. Mhm. Genau, das wollte ich noch fragen.
Also das ist natürlich meine persönliche Meinung, aber da macht natürlich Bildung und das Schulsystem schon viel aus. Grundsätzlich ist ja Europa sehr auf Individualismus ausgelegt. Was natürlich, denke ich mir, für einen Unternehmer was Wichtiges ist, als Eigenschaft zu haben, ja, und seinen eigenen Plan zu haben und das durchzusetzen. Das beginnt halt schon in den ersten Kindesjahren. Aber in Japan ist doch eher diese Harmonie in der Gruppe, dass alles passt. Und das ist dann eher, glaube ich, für diesen Unternehmergeist etwas hinderlich. Und ich, also das ist jetzt meine Interpretation und meine Meinung. Ich glaube, das liegt sehr viel halt in der japanischen im Bildungssystem, dass halt dieses Individuum, das in der Klasse dann die Hand hebt oder sagt, ja, das soll so sein und ich glaube, das ist richtig und so, das wird halt nicht so gefördert, sollte viel mehr gefördert werden.
Mhm. Na gut, dann danke.
Gerne.
Jetzt kommen wir wirklich zur Abschiedsfrage, okay. Oder Fabian? Magst du sie stellen?
Ja, gern. Wir stellen allen unseren Podcast-Gästen immer dieselbe Frage. Wir werden dann auch einmal ein Best-of machen von allen hintereinander gestalten.
Definitiv.
Eine Bonusfrage. Was ist dein persönlicher Insider-Erfolgstipp? Du warst ja lange in der Außenwirtschaft tätig, hast sehr viele österreichische Unternehmen beraten. Jetzt mit der eigenen Firma machst du es auch erfolgreich. Was ist so das, was du einem Startup, einem Jungunternehmer, einem Mittelständler, wer auch immer zuhört, mitgeben kannst? Was ist das, was für dich unerlässlich ist, um am japanischen Markt erfolgreich zu sein?
Ja, also ich habe natürlich sehr viele österreichische Firmen, jetzt japanischen Firmen vorgestellt und ich glaube, da sind alle irgendwie Gefangener ihrer eigenen Psychologie, weil etwas, was ich selber aktiv gesucht habe und gefunden habe, ist irgendwie besser als es wird dir zugetragen und ein anderer sagt dir, das ist super gut, du musst das nehmen. Und das ist eigentlich auch schon eigentlich mein Tipp oder Insider-Tipp. Also die Strategie, einen richtigen Investor zu finden beziehungsweise gefunden zu werden. Also es ist dieser Trick, in dem Blickfeld zu sein und gefunden zu werden, aber nicht selber aktiv zu dem Investor hinzugehen.
Mhm.
Ich hoffe, das ist verständlich. Also
ja, ja. Was natürlich ein sehr, sehr schmaler Grat ist, nicht? Das heißt, das würde voraussetzen, dass man schon über gewisse Netzwerke und Aktivitäten im Land verfügt, ohne dass man zu pushy ist, um wirklich bei diesen Investoren dann jeden Tag vor der Tür zu stehen. Ne?
Genau, also um ein etwas konkreteres Beispiel zu geben, ich meine, es gibt ja das Go Silicon Valley, das über Jahre erfolgreich halt von Gin und der Außenwirtschaft Austria zusammen halt aufgebaut worden ist. Und das ist so ein Sprungbrett, wo ich auch von österreichischen Startups gehört habe, die sind natürlich dort in Silicon Valley und dort sind auch japanische Firmen und die japanischen Firmen zahlen sehr viel Geld, um ihre besten Leute dort zu haben, die dann scouten. Das heißt, der dort jetzt ist von der japanischen Firma, der hat auch einen Druck, jetzt was Gutes zu finden. Und wenn man dann über diesen Kanal ist man dann auf einmal im Herzstück in der Zentrale in Japan und kann dann seinen Pitch eigentlich oder sich dort eigentlich bewerben, was natürlich eine immense Abkürzung ist. Also wenn man jetzt wirklich hier in Japan dann an der Tür klopft, dann ist man einer von so vielen und dann sagt man, nee, da ist schon wieder einer, der quasi sagt, er hat ein tolles Produkt und so weiter. Und da hört dann natürlich auch die Firmenleitung eher auf die, okay, was hat der jetzt da von Silicon Valley gebracht? Da habe ich schon von einigen das Feedback bekommen, also die sind überraschend schnell dann an die Spitze von japanischen Firmen gekommen und reden eigentlich mit denen schon konkret über Kooperationen.
Ja, super, Marcel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Es war eine spannende Folge und ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder in Tokio.
Ja, das hoffe ich sehr stark. Also
bleibt genau, so. Genau. Ebenso, ebenso. Vielen Dank fürs Dabeisein, Marcel.
Gerne.
Danke, Marcel.
Also dann, schönes Wochenende schon mal.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.